freue mich sehr, bei euch heute sein zu dürfen. Ich war noch nie hier in diesem neuen Gebäude, oder das Gebäude ist nicht neu, aber der Saal ist neu. Und ich wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten. Ja, also schön, dass ihr hier seid. Es fällt ja jetzt nicht zwingend jedes Mal der Sonntag auf einen der Weihnachtsfeiertage sozusagen. Und dann ist Familie daheim vielleicht, dann, das ist auch wichtig. Und ja, schön, dass ihr es geschafft habt. Auch schön, wenn ihr am Stream mit eingeschaltet habt und dabei seid. Ich weiß ja nicht, jeder von uns hat ja so seine Weihnachtstraditionen. Ich habe auch so eine Tradition. Das ist nicht wirklich eine Tradition, aber es gibt so einen Weihnachtsfilm, der heißt Zwei Weihnachtsmänner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Zwei Weihnachtsmänner, okay. Und das ist so ein Film, ich glaube, ich habe mir den einmal im Jahr mal fünfmal angeschaut. Fünfmal, das ist ein Zweiteiler. Ja, so 3 Stunden geht der insgesamt. Und ich glaube, ich habe den in einem Hauskreis, haben wir den angeschaut gehabt, in verschiedensten Formaten. Okay, da habe ich wieder ein paar Jahre Pause gemacht. Also wenn du die 5 Mal nimmst und verteilst auf die 5 Jahre, dann ist es eine Tradition, sage ich mal. Ja. Und vielleicht mal ganz kurz, also diese zwei Weihnachtsmänner, es geht, also gespielt von Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, ist so eine deutsche Komödie im Endeffekt. Und es geht darum, dass sie beide, also grundverschiedene Typen, der eine, Pastewka, ist ein Poolnudelverkäufer, ja, und der andere ist so ein Wirtschaftsanwalt, so ein richtig harter, auch im Herzen, sag ich mal, sehr harter Typ. Ja, und sie begegnen sich da durch Zufall im Flugzeug und wollen zusammen beide nach Berlin nach Hause. Der eine will sich verloben, der andere will zu seiner Familie und leider landen sie aus verschiedenen Gründen in Bratislava, ja. In Bratislava und dann kein Anschlussding und dann hat der eine die Idee, ach komm, wir fahren einfach mit dem Zug und dann geht es auch wieder schief und dann kämpfen sie sich irgendwie durch Tschechien durch bis nach Berlin und am Schluss sind, sag ich mal, 2 vollkommen verwandelte Menschen. Der eine ist tatsächlich so reif, sich endlich zu verloben und der andere wird zu einem netten Familienmensch, sag ich mal, der er vorher eben nicht war. Also wenn du noch nicht weißt, was du heute noch anschauen solltest, dann mein Tipp an dich, zwei Weihnachtsmänner. Ja, wir haben gerade eben schon, fand ich, hat es schon ein gut bisschen vorausgegriffen. Ich will heute ein bisschen über diesen Immanuel reden, über diesen Gott mit uns. Und wir wollen uns zuerst mal eine Geschichte anschauen, wo dieser Name erstmal auftaucht im Alten Testament. Und diese Geschichte, sie spielt zur Zeit, also als Israel noch ein geteiltes Reich war, oder ja, als Israel ein geteiltes Reich war, geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Das Nordreich hatte sich, also ursprünglich haben die mal zusammengehört und dann haben die 2 Reiche sich eben voneinander getrennt, wenn man so will. So ein bisschen wie Nordkorea und Südkorea, also irgendwo gemeinsame Tradition, gemeinsame Kultur irgendwo, aber können irgendwo nicht mehr miteinander, ja. Und das Südreich Juda ist eigentlich die, sag ich mal, legitime Königsdynastie mit der Hauptstadt Jerusalem, die, sag ich mal, so die Könige sind so die Nachfahren Davids, also diese legitime Königsdynastie. Und diese 2 Länder, also das Nordreich und das Südreich, sie führen eigentlich regelmäßig so Krieg gegeneinander. Sie können sich irgendwo nicht wirklich ab. Und diesmal hat das Nordreich sich einen Verbündeten geholt, nämlich die Aramäer. Die Aramäer waren relativ stark, ja, das Nordreich war eigentlich ein bisschen größer als das Südreich und somit sind sie gemeinsam gegen das Südreich losgezogen und haben am Schluss dieses Südreich mehr oder weniger überrannt. Sie haben Tausende in die Versklavung geführt, es war eine große, große Niederlage für Juda, für das Südreich, haben viele Städte eingenommen, Zehntausende Soldaten sind gefallen, nur die Hauptstadt hält noch stand. Das ist ja manches Mal so gewesen, dass irgendwie Jerusalem dann am Schluss, da ist so, die haben es irgendwie noch gepackt. Und sie halten Stand, aber der nächste Ansturm wartet schon. Ja, so sie haben sich zurückgezogen auf ihren letzten Posten und danach gibt es keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Und sie warten auf diesen großen Ansturm, dem sie wahrscheinlich nicht standhalten können. Und da lesen wir dann, da bebte das Herz des Königs Ahas und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ja, also das ist ja eine schöne Metapher, da ist ein starker Sturm und das sind die Bäume, die dann da schwanken und ja, so wenn jetzt ein richtig starker Sturm ist, dann hast du mal Angst, dass die gleich umkippen. Ja, so richtig, wenn die richtig schwanken, das ist ein krasses Naturschauspiel. Und wir würden heute vielleicht sagen, die haben gezittert wie Espenlaub. Ja, die hatten wirklich richtig Angst und die waren wirklich verzweifelt. Da gab es keine, also nicht mehr viel Hoffnung. Da war wirklich Furcht in ihren Herzen. Und jetzt schickt Gott den Propheten Jesaja zu diesem Ahas. Ja, in dieser absolut ausweglosen Situation. Und er sagt jetzt, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Ja? Also Gott kommt zu Ahas und sagt, hey, vertrau auf mich, komm zu mir in deiner Not. Ich will dir beweisen, dass ich dir helfen kann. Ich will dir beweisen, dass ich mit dir bin. So, was soll ich machen, damit du mir glaubst? Soll ich einen fliegenden Elefanten erschaffen oder zu zeigen? Soll ich einen grünen Sonnenaufgang schenken? Soll ich sprechende Bäume, soll ich machen, dass die Bäume sprechen? Was soll ich tun? Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Egal, was es ist, sag einfach, ich werde es machen. Ja, so. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also das ist so wirklich so richtig, wie, dass man, ja, du hast einen Wunsch frei. Okay, so sag einfach, was du willst, ich werde es tun. Und dann sagt Ahas Folgendes, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Wow, so bescheiden, Ahas, wow. Das ist ja mal eine nette Antwort, oder? Die ist doch schön, oder? Das hört sich irgendwie so demütig an, ja? Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Weißt du, in Wahrheit ist es nicht Demut oder Bescheidenheit, sondern in Wahrheit ist es Unglaube. Es ist Unglaube, was Ahas hier hat, ja? Und Jesaja sagt dann auch eben, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott noch ermüden? Ja? Hey Leute, was ist los? Das ist eure Chance. Und dann, weiß nicht. Also das Problem von Ahas war, der hat eben sich nicht auf den Gott der Bibel, auch auf Jahwe gestützt. Er hat sich auf die Götter der umliegenden Völker die ganze Zeit schon seiner Königsherrschaft gestützt. Ja? Die haben ihm immer schön helfen sollen. Aber dort, wo Jahwe mal seine Hilfe anbietet, nö, brauche ich nicht, ja. Da ist kein Glaube in seinem Herzen. Der hatte kein Vertrauen in den Gott der Bibel. Und er gibt Gott schlussendlich einen Korb. Er sagt ihm eigentlich, hey, ich habe keine Erwartungen an dich. Ich erwarte nicht, dass du mir irgendwas tun kannst oder mir helfen kannst. Und Gott sagt ihm jetzt, hey, weißt du was? Okay, wenn es so ist, ich werde dir trotzdem ein Zeichen geben. Ich mache es trotzdem, okay? Ein Zeichen, das beweist, dass ich mit euch bin. Und dann sagt Jesaja, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Honig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. So, Gott sagt Ahas jetzt, hey, schau mal, hier ist dein Zeichen. Da ist eine Frau, die wird in Kürze schwanger sein, und sie wird einen Sohn bekommen, sie wird ihn Immanuel nennen, also Immanuel heißt eben Gott mit uns. Und noch bevor dieser Immanuel reif genug ist, richtig und falsch zu unterscheiden, ja, also innerhalb ein paar Jahre, noch ehe er das kann, werde ich deinen Feind verjagt haben. Und daran wirst du sehen, dass ich mit dir bin. An diesem Immanuel und an dem eben, was ich gerade gesagt habe, in dieser Spanne, bevor der reif ist, an ihm wirst du sehen, ich bin mit euch. Und tatsächlich, nach wenigen Jahren haben die Assyrer, so die neue Weltmacht am Horizont, sage ich mal, die gerade am Aufsteigen ist, haben die Assyrer sowohl die Aramäer als auch das Nordreich überrannt und vernichtet. So Ahas muss erkennen, darf erkennen, Gott ist mit mir. So, und jetzt springen wir mal ein bisschen. Viele Jahre sind seit dem Eingreifen Gottes nach diesem Beweis, den er diesem Ahas geschenkt hat, vergangen. Viele Jahre sind vergangen. Da ist ein junger Mann. Er sitzt deprimiert zu Hause, kaut auf seinen Fingernägeln, denkt nach. Gerade war seine Verlobte da, hat ihm ganz aufgeregt erzählt, hey, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und er sagt, ja, was denn? Ja, da war ein Engel. Okay, cool, ein Engel. Ja, und der hat mir gesagt, ich werde schwanger werden. Aha, okay, schön. Ja, vom Heiligen Geist. Wow, vom Heiligen Geist, okay. Ja, und ich werde den Messias gebären, den Retter der Welt. Und er wusste, glaube ich, nicht so ganz, soll ich jetzt lachen oder heulen, ja, was soll ich jetzt zu dieser verrückten Geschichte sagen, ja, was tischt die mir hier auf? Und höflich hat er sich zurückgezogen, um nachdenken zu können, hat sich überlegt, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser komischen Geschichte, die meine Verlobte mir hier auftischt. Wir wissen alle, sie ist schwanger, wir sind verlobt, da ging noch nichts, ja, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie soll ich auf diese Lüge, auf diese Schande irgendwo reagieren? Und während er so vor sich hingrübelt, passiert Folgendes. Pass gut auf, Matthäus 1, Abvers 20. Da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Und jetzt zitiert er eben, Jesaja 7, Vers 14, was wir vorher hatten, ja, bei Ahas. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. So, dieser Engel, er kommt, er spricht zu diesem Josef, der irgendwo da verzweifelt ist, der nicht weiß, wie soll ich jetzt mit dieser ganzen Geschichte, die mir gerade aufgetischt wurde, umgehen. Und er spricht zu ihm und er greift diese Prophetie an Ahas auf. Ja? Und er sagt ihm eigentlich, hey, so wie Gott Ahas in dem ersten Immanuel bewiesen hat, dass er mit ihm ist, so wird Gott uns allen schlussendlich beweisen im eigentlichen Immanuel, nämlich in Jesus, dass er mit uns ist. Und zwar nicht nur, indem er uns irgendwo punktuell mal hilft, wie diesem Ahas, ja, das war eine punktuelle Rettung, sondern indem er Mensch wird, am Kreuz stirbt, aufersteht von den Toten, in den Himmel fährt. Dadurch beweist er, ich bin mit euch. Also nichts könnte, würde ich mal behaupten, mehr beweisen, dass Gott mit uns ist, als Jesus und sein Wirken und seine Tat am Kreuz und alles, was darauf folgt. Nichts könnte mehr beweisen, dass Gott mit uns ist. Ich habe oft das Gefühl, wir fokussieren uns auf diesen Namen Immanuel und da steht eben Gott mit uns. Aber das Eigentliche, woran wir erkennen dürfen, dass Gott mit uns ist, das eigentlich Entscheidende ist eben die Tat an sich, dass Gott Mensch wird, dass er in Jesus seinen Sohn sendet, dass er kommt in diese Welt. Und ich glaube, wenn wir uns das klar machen, und ich sage dir was, bei mir persönlich ist es so, ich will mich immer wieder darauf fokussieren, auf diesen Aspekt, Gott kam in diese Welt, beginnt an Weihnachten, stirbt schlussendlich am Kreuz, steht auf von den Toten. Diese Tat, dieses Tun beweist, dass Gott mit uns ist. Nicht zuerst dein persönliches Erlebnis mit Gott. Nicht zuerst, dass du irgendwo erlebst, okay, Gott war jetzt gerade in diesem Moment gut zu mir punktuell. Nein, sondern indem diese Tat einmal geschehen ist, diese Tat schreibt unwiderruflich, Gott ist mit uns. Unwiderruflich. Ja, das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Und ich glaube, wenn wir uns das klar machen, wenn wir uns immer wieder darauf fokussieren, hey, dieser Gott kam in diese Welt, er wurde Mensch, er ist gestorben, er ist auferstanden. Wenn wir uns das klar machen, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als anzuerkennen und als auszusprechen, ja, dieser Gott ist anscheinend wirklich mit uns. Ja? Zu einem anderen Schluss kann ich gar nicht kommen, wenn ich mir diese Geschichte und das, was hier passiert, anschaue. Und dann heißt es da eben, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So, bei Ahas ging es um eine weltliche, wie gesagt, punktuelle Rettung. Aber an Weihnachten, in Jesus, in seinem Leben, in seiner Tat, wie gesagt, da geht es um eine allumfassende, um eine ewige Rettung. Ja, nicht nur punktuell mal. Auch nicht auf dieses Leben beschränkt, gar nicht. Dieses Leben ist ein ganz kleiner Teil von dieser eigentlichen Rettung. Da geht es auch um Ewigkeit. Ja, geht es um viel, viel mehr, um viel, viel Größeres. Und diese allumfassende Rettung, diese ewige Rettung, die gilt jedem Menschen, der zu ihm kommt. Jedem, der sich diesem Gott anvertraut. Und hier erst erfüllt sich, also diese Prophetie in Jesus eigentlich erfüllt sich, diese Prophetie so wirklich aus, die schon bei Ahas ausgesprochen wurde, punktuell, erfüllt in Jesus ganzheitlich sozusagen, im eigentlichen Sinne, dass Gott mit uns ist. Ja. Und jeder von uns ist eingeladen, Gottes Immanuel zu erkennen. Gottes Immanuel zu verstehen. Gottes Versprechen, dass er mit uns ist, zu verstehen. Und weißt du, ich finde auch irgendwo genial, dieses Versprechen, dass Gott mit uns ist, das gilt ja unabhängig davon erstmal. Unabhängig davon, ob wir uns für ihn entschieden haben oder nicht. Weil schlussendlich ist Jesus gestorben, als wir alle noch Sünder waren. Ja? Das Ganze ist geschehen, bevor wir uns für ihn entschieden haben. Gott selber ist in Jesus in Vorleistung gegangen. Gott selber hat erstmal gesagt, hey, ich bin für euch, ich bin mit euch. Und dann ist unsere Entscheidung, wie wow, diesem genialen, guten Gott, der das für uns getan hat, dem will ich mein Leben anvertrauen, dem will ich nachfolgen. Wie gesagt, das gilt auch für dich, der du vielleicht noch überhaupt nicht mit ihm unterwegs bist. Auch er ruft dir in seiner Tat zu, hey, ich will mit dir sein. Ich will für dich sein. Vielleicht bist du wie dieser Ahas, der sagt, okay, danke, das ist schön, brauche ich nicht. Ja. Und Gott sagt, hey, ich will dir trotzdem, denk trotzdem dran, ich habe das Zeichen trotzdem gegeben. Das steht, ob du willst oder nicht, das Zeichen dafür steht. Das ist klar. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Missionar. Dieser Missionar hat gewirkt in Papua-Neuguinea, also eine Familie, die Familie Richardson. Und diese Familie, haben in Papua-Neuguinea gearbeitet unter den Stämmen der Savi. Kannst du ja auf Hensler oder auf SCM, da haben die ein Buch drüber auch geschrieben und so weiter, also kannst du dir gern kaufen, ja. Sie haben da gearbeitet unter den Stämmen der Savi, das waren Kopfjäger und Kannibalen, also nicht gerade das einfachste Missionsfeld, sag ich mal. Und das höchste Ziel dieser Savi war Verrat war der Verrat anderen gegenüber und das Hintergehen der Feinde. Okay, wer am besten die Feinde irgendwo hintergehen konnte, die irgendwo in Hinterhalt locken konnte, der war der große Winner. Ja, der war der große angesehene Typ so. Und die ganzen Legenden, die sie sich erzählt haben, handelten eben von vorgetäuschten Freundschaften und von heimtückischen Morden und von Blutrache. Ja, so halt. Ja, wie gesagt, wer seinen Feind so am grausamsten tötete, der war eben der größte Held unter ihnen. Und jetzt kamen da die Richardsons und die wurden als Außenstehende oder als Leute, die eben da kamen, geschätzt. Ja, die waren irgendwie neutral, sag ich mal. Die haben denen verschiedenste Utensilien mitgebracht, die sie irgendwo für den Haushalt eben gebraucht haben. Die waren eben ziemlich abgeschottet, dieser Stamm der Savi, kann man sich vorstellen. Naja, und dann um die Missionsstation, die diese Richardsons eben gegründet haben, haben dann drei Dörfer ihre Lager drumherum aufgeschlagen. Ja, drei verfeindete Dörfer. Und das ging auch nicht so lange gut. Innerhalb von ein paar Monaten haben die Kämpfe gegenseitig angefangen. Und dann dieser Don Richardson, er sagt, es gab so zwei Monate, innerhalb von diesen zwei Monaten gab es 14 blutige Kämpfe unter diesen Dorfgemeinschaften. Ja. Und die Frauen standen daneben so und haben ihre Männer noch angefeuert, dass sie noch grausamer sind. Und dieser Don, der hat dann alle, die eben dann in die Missionsstation kamen und da eben verletzt waren, hat er versorgt, hat er irgendwie versucht, denen zu helfen, hat mit ihnen gebetet und hat sie angefleht, eben aufzuhören. Und einmal hat er ihnen dann eben auch nochmal ganz klar von Jesus erzählt, da haben sie müde gegähnt und als er dann angefangen hat, von Judas zu erzählen, dass er 3 Jahre lang mit ihm unterwegs war, im engsten Kreis, so voll Best Friend und ihn dann verraten hat, da waren die alle begeistert, ja, das war für sie der große Held, wow, der Typ ist ein Vorbild, so wollen wir werden, ja, alle so kleine Judas, wow, toll, ja, und dieser Don Richardson, der merkt so nach einer Weile eben, hey, der sagt sich, diese Mission hier unter diesen Savi, der ist einfach gescheitert. Ist gescheitert. Es geht nicht weiter. Und er sagt den anderen, hey, wir waren jetzt lang genug hier, wir werden gehen. Ja. Wir werden wir werden einfach gehen. Ja. Und diese Savi, sie waren so geschockt, ja, also sie haben die eben lieb gewonnen und so. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen sind Leute gekommen, haben gesagt, hey, verlasst uns nicht, wir werden Frieden schließen miteinander. Wir werden Frieden schließen. Und dann erzählen diese Richardsons, wie sie dann Folgendes eben erlebt haben, folgendes Schauspiel sozusagen beobachtet haben. So einer der Krieger aus einem Dorf geht in das gegnerische Lager mit seinem kleinen Sohn. Und seine Frau, sie rennt ihm hinterher und entreißt ihm diesen Sohn. Und währenddessen fangen die anderen Frauen aus diesem Dorf alle an zu schreien, zu weinen vor Angst und halten ihre Kinder fest. Und dann ist einer von dem anderen Dorf, wo sie gerade eben unterwegs waren, ein Krieger von diesem Dorf, nimmt dann seinen 6 Monate alten Sohn und bringt ihn zu diesem ersten Dorf. Und dann auch da nimmt eben ein Krieger seinen Sohn und geht wiederum zu dem Dorf und übergibt diesem feindlichen Dorf seinen Sohn. Und weißt du, der Hintergrund ist der, bei den Savi gab es so den Brauch des Friedenskindes. Den Brauch des Friedenskindes. So ein Friedenskind war das Versprechen, also ein Friedenskind, du gibst dein Kind einem feindlichen Lager sozusagen. Dieses Kind war das Versprechen, hey, wir leben ab jetzt in Frieden mit euch. Wir werden euch nicht mehr angreifen. Und am Schluss hatte jedes Dorf von diesen 3 Dörfern hatte ein Friedenskind gegeben. Und damit war Friede. Und damit war Ruhe. Ja? Und dieser Don Richardson, der schreibt über die Überzeugung, die hinter diesem Brauch steckt, über diese Überzeugung, die dem zugrunde liegt. Da schreibt er, wenn ein Mann seinen eigenen Sohn seinem Feind anvertraut, dann kann man diesem Mann vertrauen. Er sagt, das ist der Gedanke, der eigentlich da grundlegend dahinter steckt. Wenn ein Mann seinen eigenen Sohn seinen Feinden anvertraut, dann ist es dieser Typ vertrauenswürdig. Dann wird er nicht mehr sonst was machen, ja. Und schon mal, Gott hat uns in Jesus seinen einzigen Sohn gegeben. Und Gott hat uns in Jesus bewiesen, dass er gut ist und dass wir auf seine Güte und auf sein Mit-uns-Sein vertrauen dürfen. Das hat er bewiesen in Jesus. Jesus ist dieses Friedenskind geworden. In ihm, in Jesus, hat Gott Frieden geschlossen mit uns. Da gibt es nichts mehr, was uns trennt. Da gibt es nichts mehr, was zwischen uns und diesem Gott steht, von seiner Seite her zumindest. Von unserer Seite vielleicht schon manches, aber von seiner Seite her nicht. Wir dürfen einfach kommen. Wir dürfen unsere Zweifel, unsere Fragezeichen, auch unsere Schuld definitiv, ja, die wir haben, dürfen wir hinter uns lassen, im Sinne von dürfen wir ablegen, dürfen wir ihm hinlegen und dürfen kommen. Da ist nichts mehr, wo von seiner Seite uns aus uns trennt. Er lädt uns ein. Und weißt du, als an Weihnachten, als die Engel zu den Hirten kommen und ihnen diese frohe Botschaft erzählen und so weiter und dann am Ende dieser himmlische Chor ist, ja, diese Engelschar, dieser himmlische Chor, da singen sie, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und den Menschen sein Wohlgefallen. Oder eine andere Übersetzung sagt, und den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen liegt. Hey, Frieden auf Erden, das ist, was Gott uns in Jesus anbietet. Und das ist, wozu er uns einlädt. Und weißt du, das ist nicht nur eine Sache, das sagt er uns, die wir vielleicht fern sind, die wir weit weg sind. Er sagt, hey, ich habe doch schon Frieden geschlossen. Komm zu mir, ich habe Frieden geschlossen. Ja? Ich habe das Friedenskind gegeben. Es gibt so eine Geschichte von einem japanischen Soldaten, der irgendwo in Indonesien, da sollte der eben so sein Gebiet verteidigen, ja. Und die Amerikaner sind irgendwie an seiner Insel, irgendwie haben sie den verpasst, sag ich mal, ja. Und er hat sich im Dschungel versteckt, hat sich da zurückgezogen und dann war irgendwann schon Ende des Krieges und der hat es einfach nicht mitbekommen. Ist einfach nicht mitbekommen, gell. Und ist einfach weiter da im Dschungel unterwegs gewesen. Über viele, viele Jahre, es waren 20, 30 Jahre, glaube ich, bis der Typ irgendwann gecheckt hat. Ich weiß nicht, was, die haben dann auch, glaube ich, Flugblätter abgeworfen und dann musste er am Schluss, der ehemalige General von ihm, der musste am Schluss kommen und ihm den Befehl geben, jetzt seine Waffen niederzulegen. Weil der Typ einfach so drin war in diesem, nö, die wollen mich hier verarschen sozusagen. Die lügen doch, ja. Wir haben doch nicht aufgegeben, kann nicht sein, ja. So. Also es ist schon lange Friede geschlossen. Und wir sind immer noch im Kriegszustand. Und der Typ ist immer noch im Kriegszustand. Und weißt du, so ist manchmal auch bei uns und Gott. Gott hat schon lange Friede geschlossen in Jesus. Und wir sind irgendwie immer noch im Kriegszustand. Oh, Gott ist vielleicht gegen uns. Gott ist nicht für uns. Gott, oh, der will uns sicherlich jetzt auswischen, ja. Hey, nein, Gott hat schon lange Frieden geschlossen in Jesus. Wir haben es vielleicht nur verpasst. Lest mal neu nach Matthäus, ja. Lest neu nach die Geschichte von Jesus. Und erkenne, Gott hat schon lange Frieden geschlossen. Lass dich einladen von ihm in Frieden, in diesen Frieden Gottes hineinzukommen. Und es gilt für dich, der du das vielleicht noch nicht weißt, es gilt aber auch für dich, der du es schon oft gehört hast, ja. Weißt du, dieses Gott mit uns, es ist so interessant irgendwo, gell. Ich finde, am Schluss, es geht ja so schnell so, dass wir irgendwo das vergessen, Gott ist mit uns. Warum auch immer wir es vergessen. Ob wir es vergessen, weil wir irgendwo verunsichert sind oder weil wir irgendwo, weil das so eine Tradition geworden ist, es immer wieder zu hören oder vielleicht sind wir enttäuscht worden irgendwo, können das nicht ganz einordnen, was ist hier in meinem Leben passiert. Irgendwo ist es uns nicht mehr bewusst und es geht, glaube ich, relativ schnell. So, man glaubt schon noch an Gott, aber dass Gott gut ist, das geht schnell verloren. Und ich sage dir was, der Kern des Glaubens ist, dass Gott gut ist. Wenn du nicht weißt, dass Gott gut ist, wenn du nicht glaubst, dass Gott gut ist, dann glaubst du eigentlich nicht wirklich an den Gott der Bibel. Ja? Dann glaubst du schon irgendwann an Gott, aber dann hast du nicht diesen Gott erkannt, den Gott der Bibel, der in Jesus bewiesen hat, ich bin gut. Ich bin dieser Immanuel, ich bin mit dir. Und ich glaube, es gibt so manche Sachen, die darf man sich nicht, die kann man sich nicht oft genug sagen. Ja, und eins davon ist, hey, Gott ist für mich. Gott ist mit mir. Gott ist auf meiner Seite. Warum? Er hat es in Jesus bewiesen. Warum lief mein Tag gestern blöd? Keine Ahnung. Warum ist vielleicht was sehr Schlimmes passiert? Keine Ahnung. Ich schaue zurück, Gott ist mit mir. Er hat es bewiesen in Jesus. Okay? Ich lade uns ein, dass wir solche Menschen werden, die sagen, ja, ich will diesem Gott mein Leben hinlegen und vielleicht ganz neu hinlegen. Ich lade dich mal ein, mit mir aufzustehen. Ich bin schon am Ende meiner Predigt. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Und ich möchte einfach noch mal kurz dich einladen heute. Vielleicht schließen wir mal kurz die Augen. Ich möchte dich einladen, Gott zu sagen, ich will diesem Gott vertrauen. Oder ich will diesem Gott, wie gesagt, ganz neu vertrauen. Unabhängig von dem, was du in deinem Leben, was vielleicht deine Umstände sind, Gott lädt dich ein, auf Jesus zu schauen. Jetzt an Weihnachten beginnt dieses Wirken Jesu. Oder da denken wir daran, wie das Wirken begonnen hat. Ja? Und an Ostern denken wir irgendwann dran, dass er gestorben ist. Aber wir schauen uns sein Leben an. Und dieses Leben beweist, Gott ist mit uns. Ja, er wird Mensch, er erniedrigt sich, er entäußert sich, er kommt in diese Welt, er geht diesen Weg des Schmerzes für dich und für mich, aus Liebe zu uns, weil er gut zu uns ist. Ich lade dich ein, Gott heute ganz neu eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will Gott heute neu vertrauen. Oder wenn du zum ersten Mal da bist, dann will ich dir nochmal sagen, oder zum ersten Mal jetzt zuschaust über den Livestream, dann will ich dir nochmal sagen, Gott, er hat für dich schon bezahlt. Gott hat schon Frieden geschlossen. Gott ist schon für dich. Er hat seinen Sohn gegeben. Schau dir die Geschichte an. Schau an, was Gott getan hat. Und dann komm zu einem anderen Schluss, als dass Jesus und dass Gott mit uns ist. Ich sagte, du wirst nicht zu einem anderen Schluss kommen. Es ist unmöglich. Und die Frage ist, was mache ich mit diesem, mit dieser Tat, die da geschehen ist? Lass ich sie einfach vorbeigehen und sage, es ist mir egal, dass Gott gut ist. Ich weiß es besser, ich gehe meine eigenen Wege. Und ich sage dir, was am Schluss wirst du da landen, wo Ahas gelandet ist. Oder du sagst, hey, ich will diesem Gott vertrauen und seiner Güte. Und dann wirst du die auch erleben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit uns bist, Herr, dass du an Weihnachten kamst in diese Welt, dass wir das feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, an dieses Versprechen, an dieses große Versprechen, dass du uns lieb hast, dass du mit uns bist, dass du mit uns dieses Leben durchwandern willst und bis in alle Ewigkeit mit uns an die Hand nehmen willst, Herr. Jesus, ich will beten für jeden Einzelnen, der hier ist, für jeden Einzelnen auch über Livestream. Herr, ich will beten, dass du uns das neu offenbarst, dass wir neu so begeistert sind, was du Großes getan hast in unserem Leben. Dass wir diesen Beweis, den du geschenkt hast, nämlich, dass du Mensch wurdest, dass wir das so feiern, so neu uns das packt und begeistert, Herr. Ich bete so sehr, dass wir voller Leidenschaft sind, voller Freude auch, als Konsequenz aus diesem Verstehen, voller Freude dir nacheifern. Ich will auch diejenigen segnen, die jetzt vielleicht gerade an Weihnachten nicht so eine schöne Zeit haben, wo da viele Sorgen sind, wo Ängste sind, wo Einsamkeit ist, Herr. Segne auch gerade diejenigen, Herr, und ich will beten, dass du auch da wirklich Licht aufgehen lässt, Herr. In unseren Herzen, durch das, was du getan hast. Wir preisen dich dafür. Danke, dass du für uns bist und mit uns bist. Amen. Amen.